Eine Winter Herrjahr, seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Herrjahr, wo wären wir auf den Kopf. Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns ist keiner der Erste. Auf dem Dünnste.
Ja, wir nähern uns schon der 75. Und als ich damals angefangen habe mit diesem Podcast, da hätte ich nicht unbedingt gedacht, dass ich so viele Gesprächsgäste hier in Neuwied und Umgebung finden werde. Und es sind ja sogar noch mehr, weil es teilweise zwei oder auch drei Gesprächspartner waren. Und jetzt vor wenigen Tagen kam mal wieder so eine Situation, wo ich festgestellt habe, da ist jemand, die hast du bisher einfach vergessen. Ich habe den Namen schon häufig gehört. Es ist auch ein Name, das ist wahrscheinlich Fluch und Segen, der, wenn man ihn einmal gehört hat, vergisst man ihn so schnell wahrscheinlich nicht wieder. Aber es gab hier vor wenigen Tagen eine tolle Buchpräsentation in der Artothek. Ich nehme also hier zum zweiten Mal in der Artothek auf dem Luisenplatz auf. Soll ich Doktor dazu sagen oder reicht dir die Silvia?
Die Silvia reicht mir völlig.
Mit Silvia Brathuhn, die ja zumindest in gewissen Kreisen, nicht nur in Neuwied, sondern weit darüber hinaus sehr bekannt ist, aber auch hier spätestens seitdem sie hier ausgezeichnet wurde, doch etwas für Furore gesorgt hat und ja, wer sie noch nicht kennt, der sollte sie kennenlernen, da bin ich mir relativ sicher. Silvia, schön, dass du so kurzfristig dir noch die Zeit genommen hast, hier für das Podcastgespräch bei Jeder und Ferscht.
Ich freue mich, hier zu sein mit dir.
Ja, das sage ich dann gleich auch dazu, eine wirklich sympathische Begegnung und ich würde gern so vorgehen, dass wir zu dem Buch erst später kommen, weil bei dir ja sicherlich der Weg, bis es so weit war, auch ein langer war. Fang doch gerne mal damit an, wie du aufgewachsen bist, so im Schnelldurchlauf und wie dann so dein beruflicher Werdegang war.
Okay, also im Zeitraffer. Ja. Ich bin groß geworden in den Niederlanden. Ich habe in Rotterdam gelebt und bin dann 14 Tage, bevor ich 15 Jahre alt wurde, nach Neuwied gekommen. Meine Mutter war Deutsche, mein Stiefvater Niederländer, deswegen auch dieses Aufwachsen in Rotterdam. Und als wir hier hinkamen, war das als 15-Jährige tatsächlich keine Wunschreise von mir, sondern ich hatte da meine Peer Group, ich hatte meine Freunde, meine Freundin und dann sollte ich nach Neuwied. Naja, ich bin sehr schnell hier heimisch geworden, habe sehr früh meinen Mann kennengelernt, also schon mit 15 und 45 Jahre verheiratet seitdem. Und ja, mit 17 habe ich dann in Koblenz den Beruf der Krankenschwester, heute sagen wir Pflegefachkraft, ergriffen. Und nach der Ausbildung als Krankenschwester habe ich die Zusatzfachweiterbildung als Intensivfachkraft und Anästhesiefachkraft gemacht und habe auch 13 Jahre in diesem Beruf gearbeitet.
Ja, das ist ja ein Alter, so 15 Jahre, da sind die Eindrücke ja recht intensiv. Also habe ich zumindest so wenn ich so gucke, so die Teenagerzeit, da weiß ich doch, also irgendwo ist man sehr verwirrt, aber viele Dinge setzen sich da ein bisschen fest. Kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal dann hier an diese Stelle am Rhein gekommen bist, was so dein erster Eindruck von der Stadt war?
Also wir sind vorher schon, als wir in den Niederlanden gewohnt haben, immer in Urlaub nach Waldbreitbach, nach Rosbach gefahren. Also ich kannte die Ecke hier. Also meine Mutter zog es immer hierhin.
Also deine Mutter ist dann hier aus der Gegend?
Nee, sie ist nicht aus der Gegend. Sie hatte ein Faible für hier.
Ja.
Und mein erster Eindruck war, dass ich die ersten 14 Tage mich tatsächlich verschlossen habe. Ich wollte nicht hierhin und das sollte auch jeder merken, dass ich das nicht wollte. Also ich hatte so eine Art Streikkultur in der Familie etabliert, aber hat nichts genutzt.
Was ja auch zu dem Alter passt.
Genau. Und ja, und dann war Karneval und dann sagte mein Bruder, der ein Jahr jünger wäre, wir hatten damals eine Gaststätte, ein Hotelrestaurant, da wurde Karneval gefeiert. Ich kannte Karneval, das feiert man in Rotterdam nicht. Mhm. Und dann dachte ich, ja gut, also es kümmert sich eh jetzt keiner drum, dass du bockig bist, also kannst du auch feiern gehen. Ja, und das war so mein erster Eindruck und dann merkte ich, eigentlich sind da ganz nette Leute.
Aha, und ja, der Zugang zum Karneval, das ist ja durchaus auch ein bisschen speziell. Also ich finde, da gibt's ganz tolle Elemente. Es gibt auch welche, zu denen ich persönlich, glaube ich, nie einen Zugang finden werde. Im Rahmen meines Berufes kommt's ja durchaus mal vor, dass ich auch mal so Sitzungen mitmache und ich fühle mich da immer etwas fehl am Platze. Ich will das mich da nicht drüber lustig machen oder das schlecht reden, aber es muss zu einem passen und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann wundert man sich so ein bisschen. Aber es gibt ja andere Elemente davon, also dieses mal jemand anders sein zu dürfen, was Verrücktes machen zu können, das ist ja ganz toll und da hast du also schon auch, das war dann ein bisschen Türöffner für dich, aus der Bockigkeit rauszukommen.
Ja, also aus der Bockigkeit rauszukommen und ich bin kein Karnevalsgag geworden. Ich mag so situative Sachen, also ich komme irgendwo per Zufall rein und es ist eine coole Fete und dann habe ich auch Spaß am Karneval. Und meinen 50. Geburtstag, das möchte ich hier nicht verheimlichen, habe ich meine Gäste eingeladen, mit mir in einem Karnevalsumzug zu feiern, mein erster und einziger. Und wir haben das Motto deutsch-niederländische Freundschaft gehabt. Wir waren 50 oder 60 Leute, also aus meinem Freundeskreis, und sind in Gladbach im Karnevalsumzug mitgegangen. Und ich fühlte mich, als wäre ich dafür geboren. Es war einfach toll.
Ja, es gibt ja genügend Dinge im Leben, die, ja, wo man vielleicht auch mal Widerstände überwinden kann und sich drauf einlassen. Und dann stellt man auf einmal fest, es hat ja doch was.
Genau.
Okay, das war aber dann, was die berufliche Laufbahn anbelangt, recht straight. Du sagtest es schon, ich hab's vergessen, das sind dann immer so die Stellen, wo man merkt, dass man selbst älter wird. Auch ich würde jetzt noch Krankenschwester sagen, aber das gibt's in der Form nicht mehr, so wie es auch keine Sprechstundenhilfen mehr gibt, ja. Und diverse andere Berufe und wo man sich dann immer als ewig Gestriger outet, wenn man das immer noch sagt. War das denn für dich schon sehr früh klar, dass der Weg in diese Richtung, also in den Bereich, ich glaube, die Überschrift Pflege darf man da schon drüber setzen, gehen sollte? Wie kamst du zu dieser Entscheidung?
Also das war tatsächlich eher eine Zufallsentscheidung. Ich hatte früher als Kind, als frühe Jugendliche, hatte ich immer so gedacht, Lehrerin wird mir gut gefallen. Und irgendwie, ich hatte dann ein Praktikum in einer Arztpraxis gemacht und irgendwie, als ich so mit meinem jetzigen Mann, damals Freund, überlegte, was könnte denn gut sein, hat er gesagt, wie würde dir denn Krankenschwester gefallen? Und dann dachte ich, ach, warum nicht? Und das war zu der Zeit auch nicht schwierig, einen Ausbildungsplatz zu kriegen. Also man wurde sehr gerne genommen. Ich habe dann in einem katholischen Krankenhaus gelernt, obwohl ich evangelisch war. Ich war die erste evangelische Krankenpflegeschülerin dort unter vielen Ordensschwestern. Und es war ein katholisches Haus.
In Koblenz,
es war das Brüderkrankenhaus in Koblenz und es war genau der richtige Beruf für mich. Ich habe es geliebt. Also ich sage jetzt einfach Kranken, ja, ich fand es toll. Es gab so eine kleine Geschichte dazu. Meine erste Stationsschwester, Schwester Petronella, vielleicht hört sie es heute noch, aber ich glaube nicht. Schwester Petronella sagte mir, weil ich bei dem ersten Kontakt mit einem toten Menschen bin ich kollabiert. Ich hatte mich erschrocken. Mhm. Und ich konnte keinen Haferschleim kochen.
Oh.
Und dann hat sie gesagt, aus Ihnen wird niemals eine gute Krankenschwester. Und das stimmte nicht. Ich habe ihr das Gegenteil ja nicht mehr beweisen können, aber es stimmte nicht. War eine gute Krankenschwester.
Tja, da ist dann die Frage, war das pädagogisch schwach oder war es vielleicht genau die pädagogische Strategie, die da verfolgt wurde? Denn das kann ja durchaus auch ein Anreiz sein, dass man jemandem sagt, das schaffst du nicht, um ihn dazu zu bewegen, es zu schaffen.
Kann sein.
Jemand also mit Menschenkenntnis, der setzt das vielleicht ganz geschickt ein, genau solche Methoden. Aber das ist für einen selbst ja dann, glaube ich, auch sehr schön und bleibt dann auch haften.
Es bleibt
und
haften.
Dann anschließend festzustellen, so, der habe ich es auf eine Art und Weise gezeigt. Und woran machst du das fest? Also es fällt ja vielen Menschen nicht besonders leicht, ihre eigenen guten Leistungen sich selbst zuzugestehen und anzuerkennen. Also man hat ja häufig, wenn man mit Leuten, ach, das ist ja, na, ich mache das ja nicht so besonders und so. Und dass du in dieser Deutlichkeit auch dazu stehen kannst, zu sagen, diesen Beruf habe ich gerne gemacht und war auch gut darin. Woran würdest du das festmachen? Was wären Beispiele, wo du sagst, so daran habe ich für mich selbst festgestellt, das ist es und dazu kann ich auch stehen?
Ja, es ist tatsächlich eine spannende Frage. Ich habe mir die selbst niemals gestellt. Woran mache ich das fest? Also ich glaube, eine wichtige Tatsache ist, ich mag Menschen.
Mhm.
Ich verstehe, dass Menschen, die auf der Intensivstation liegen, eingeliefert werden, dass die in so einer existenziellen Ausnahmesituation sind, dass sie jemand brauchen, der einfach für sie da ist, der nicht nur an ihnen handelt im Sinne von, jetzt muss eine Therapie erfolgen, sondern ja, sie auch in ihre Not sieht. Und das war mir immer wichtig, auch die Angehörigen, die mitkamen, wo ich immer so dachte, die sitzen jetzt da draußen im Flur, die haben einfach Not um das, was da drinnen ist, was für uns in Anführungsstrichen Alltag ist, ist für die einzigartig, haben sie noch nie erlebt. Und ich glaube, da war ich ganz aufmerksam drin. Und was mir an der Intensivarbeit gut gefallen hat, ist, ja, dass du einfach immer präsent sein musstest mit deiner Achtsamkeit. Es gab wenig Routine. So, das hat mir auch gut gefallen und da drin war ich auch gut, ja.
Und ich kann mir jetzt, also ohne diesbezüglich selbst Erfahrungswerte zu haben, aber was ich mir da auch vorstellen kann, ist, dass man wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht gerade selbst derjenige ist, der ein Skalpell führt oder so, dass man wahrscheinlich auch Phasen hat, in denen man eben nur in Hab-Acht-Stellung sein, also so, wo man erstmal gar nicht gefordert ist und dann aber nicht absehen kann, wann ist die Sekunde, in der ich dann plötzlich auf 100% sein muss, was ja auch gar nicht so einfach ist, aus so einer Art angespannten Ruhe dann wirklich in die Aktion reinzugehen. Mache ich mir da ein richtiges Bild oder ist es doch eher so, dass man da die ganze Zeit gefordert ist?
Nein. Also es gibt ja Zeiten, da ist die Station voll belegt, überbelegt, es sind viele Beatmungspatienten da. Du bist die ganze Zeit am Rennen und dann gibt es eben Zeiten, da ist es weniger ruhig, da ist es weniger stressig. Aber das meinte ich eben, als ich sagte, du musst immer präsent sein. Mhm. Also es geht nicht so, dass du sagst, oh, jetzt schalte ich mal ab.
Ja.
So, es ist immer so eine, ich würde es nicht Halb-Acht-Stellung nennen, ich würde es wirklich so eine engagierte Aufmerksamkeit ist einfach immer mit an Bord.
Ja. Sollte sein, oder?
Es ja, ist sollte
bei,
sein.
Bei denen an Bord, die,
ja,
die das
doch.
Ernst
also
nehmen.
Ich habe es so tatsächlich kennengelernt. Also ich habe in Solingen auf einer interdisziplinären Intensivstation in einem städtischen Riesenkrankenhaus gearbeitet. Da war es so, ich habe es hier in Neuwied, ich habe im Marienhausklinikum auf der Intensivstation gearbeitet. Ich habe immer das Glück gehabt, auch mit guten Kollegen und Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Also wo ich so das Gefühl hatte, ja, wir sind ein gutes Team.
Ja, jetzt haben wir ja aber auch schon drüber gesprochen, auch wenn es dir jetzt in der Ansprache nicht wichtig ist, aber irgendwo muss ja dann auch noch dieser Doktor herkommen.
Ja, das ist tatsächlich ist das so ein bisschen verknüpft alles. Ich war 30, als ich an Krebs erkrankte und 31, als ich das zweite Mal erkrankte, während ich beim ersten Mal noch dachte, komm, Irrtümer passieren, da gehst du durch, das ist kein Problem, war ich bei der Zweiterkrankung durchaus, so habe ich es auch in dem Buch geschrieben, existenzieller, also wo ich plötzlich so merkte, nee, es war kein Irrtum, nein, es hat dich wirklich betroffen, du musst was machen. Und dann bin ich noch, 87 und 88 waren die beiden Krebserkrankungen, also es war eine Erkrankung mit erneuten Metastasen und Rezidiv. Und dann habe ich für mich 89 entschieden, dass es so nicht weitergehen kann. Ich war nicht mehr gut für die Patienten. Also woran ich das festgemacht habe, ist, wenn ein Mensch klingelte, bin ich sofort aufgestanden und hingegangen. Und hier gab es eine Verzögerung, dass ich manchmal so dachte, vielleicht geht ja jemand anders. Mhm. Also ich hatte immer so ein Gefühl, ich bin nicht mehr gut für die und die sind nicht mehr gut für mich. Und das war der Grund, dass ich aufhörte. Dann habe ich in Abendschule Abitur nachgemacht, also zweiter Bildungsweg. Ja, dann hatte ich Lust zu studieren. Hatte ein Kind, was durchaus noch ja betreuungsbedürftig war. 8, als ich erkrankte, und dann 4 Jahre weiter 12. Das heißt, ich wollte in Landau Sprecherziehung studieren, weil mich immer die Sprache und die Art zu sprechen interessiert hat. Aber Landau waren halt 185 Kilometer. Ich habe das 4 Semester, glaube ich, gemacht. Das war schwierig. Dann habe ich in Koblenz Pädagogik studiert. Ja, und irgendwie auf gute Professoren getroffen.
Also das heißt, das mit dem Lehrer war dann doch noch irgendwo im Hinterkopf. Irgendwo,
ganz genau. Ich glaube tatsächlich, das ist ja heute auch mein Beruf, also dass ich einfach viele Seminare, viele Vorträge. Naja, und ich hatte damals einen wunderbaren Professor, einen sehr älteren Professor schon. Und der hat mich so überredet, dass ich promovieren müsste, dass ich zum Schluss selbst gedacht habe, ich müsste es, obwohl ich es nicht gewusst hätte. Aber der, ja.
Also der ist dann einen anderen Weg gegangen als Petronella. Der hat nicht gesagt, dass dir wird nie, du wirst nie promovieren, sondern ganz im Gegenteil, der hat angeschoben.
Genau, der hat angeschoben, und es war, ich dachte, als ich die Diplomarbeit fertig hatte, ich habe fertig. Also war eine schöne Erfahrung, das zu machen, aber promovieren war wirklich nie mein Ziel. Aber es hat Spaß gemacht. Dann habe ich noch meinen zweiten Doktorvater gehabt, der mich bis heute als Freund begleitet. Also es haben sich einfach wunderschöne Begegnungen auch daraus entwickelt.
Und was für ein Themenbereich war das dann?
Trauer. Also in der Diplomarbeit war es neue Möglichkeiten in der Sterbebegleitung. Und irgendwie spürte ich, dass das Thema Trauer wirklich mein Thema ist. Es ist bis heute mein Hauptthema. Und das hat viel mit der Intensivstation damals zu tun gehabt, wo Angehörige einfach immer so ein bisschen Anhängsel waren, niemals mit im Fokus waren. Und als ich damals selbst erkrankte, habe ich gemerkt, dass mein Mann immer gefragt wurde, wie geht's der Silvia? Also irgendwie seltenst mal irgendwie gefragt wurde, wie geht's dir denn damit, dass deine Frau lebensbedrohlich erkrankt ist. Und da merkte ich so, das Thema Trauer ist nicht eins, das erst nach dem Tod eintritt, sondern man betrauert auch die Verluste, die man schon mit einer schweren Erkrankung oder im Leben erleidet. Ja, und das ist so bis heute mein Hauptthema. Thema, also indem ich auch beruflich unterwegs bin, Trauerbegleiter ausbilde, Begleiterinnen, selbst Trauerbegleitung mache, ja, und Bücher dazu schreibe.
Und das ist ja durchaus ein Bereich, von dem oder der häufig gerne vermieden wird. Es gibt ja grundsätzlich heute in unserer Form von Gesellschaft nur noch wenige Tabus. Also es gibt kaum wirklich Tabus in dem Sinne, wie es sie in der Vergangenheit gegeben hat. Heute ist das eher subtiler, dass man gewisse Themen tendenziell einfach eher meidet. So ist es nicht, dass das gar nicht möglich ist, aber mir fällt da eine Geschichte ein, ein Buch von einem Palliativmediziner, jemand, der diesen ganzen Bereich hier in Deutschland etabliert hat, der vorher aber in einem anderen Bereich gearbeitet hat, und der hat das so schön auf den Punkt gebracht. Er hat da auch einige schöne anekdotische Sachen mit drin, wo er sagte, na, als er noch in einem anderen Bereich aktiv war und wenn die Leute ihn nach seinem Beruf gefragt haben, dann ging das Gespräch immer so weiter, dass sie dann Beratung von ihm wollten. Ich weiß nicht, ob er Neurologe, was auch immer. Jedenfalls, es war dann sowas, wo er sagte, ich hätte es am liebsten gar nicht mehr gesagt, weil dann war der Abend wieder gelaufen, weil ich dann eigentlich in meinem Beruf drin war. Und als er dann gewechselt hatte, und dann sagte er, ja, und wenn heute auf Partys, dann sage ich, ich bin Palliativmediziner. Die meisten fragen dann, was ist denn das? Ist schon wieder ein paar Jahre her. Inzwischen ist auch der Begriff, glaube ich, ein bisschen verbreitet. Und dann hat er eben anschließend erklärt, dass das eben die Behandlung auf dem letzten auf den letzten Schritten des Lebens sind. Und dann waren die meisten Leute dann eher so ein bisschen ruhig und konsterniert und haben das Thema gewechselt. Und dann konnte er also die Party anders genießen. Es ist aber andererseits, das habe ich schon häufig gehört, also im Zusammenhang mit diesem Buch. Ich habe selbst schon entsprechende Erfahrungen auch gemacht, dass eigentlich Menschen, die sich da reinbegeben, durch die Bank, beinahe oder mindestens fast durch die Bank sagen, dass es extrem bereichernd ist, dass es den Blick auf das Leben verändert und dass es ja viele, viele Veränderungen in einem selbst bewirkt, die schwer zu schildern sind, die aber einfach da sind. Jetzt habe ich vielleicht ein bisschen vorgegriffen. Kannst du das bestätigen, was ich hier so in den Raum gestellt habe?
Ja,
oder?
Ich kann das bestätigen, ohne es zu glorifizieren. Also ich glaube, immer da, wenn wir im existenziellen Bereich tätig sind, und dann ist das ist ja dieses Thema Sterbebegleitung, Trauerbegleitung, Auseinandersetzung mit dem Tod, gibt es eine Tiefe in mir, also wo ich so spüre, da passiert was im Inneren. Da das aber zum Leben dazugehört, kann ich genauso gut wieder an die Oberfläche hochtauchen und kann irgendwie auch was ganz Belangloses tun und es trotzdem schön finden. Also für mich bedeutet es nicht, da ich in diesem Bereich tätig bin, dass ich immer in der Tiefe des Lebens unterwegs bin. Ja, ich kann auch ganz unbeschwert und heiter sein und kann auch mal, ja, wie gesagt, an der Oberfläche schwimmen. Aber insgesamt ist es so, dass ich es genieße. Und du sagtest eben, dass diese Palliativmediziner jetzt nicht mehr gefragt wird nach Beratung. Das ist ja bei Trauer tatsächlich ein bisschen anders.
Ja.
Wenn Menschen mich fragen, was machst du? Da weiß ich sowieso nie, was ich sagen soll, weil es irgendwie so viel ist. Aber ich pick dann je nach Stimmung irgendwas raus. Und dann höre ich erstmal, das könnte ich nicht. Das ist der Rheinländer, ne, der das gerne mal sagt. Nein, aber, und dann kommen ganz schnell Geschichten aus dem eigenen Leben, aus dem eigenen Verlusterleben, was mich manchmal in die Schwierigkeit bringt, dass ich so eine Rollenkonfusion erlebe. Dann stehe ich auf einer Party, also wir zwei würden uns jetzt da unterhalten, hätten ein Gläschen Sekt, das wäre alles ganz nett. Und du sagst zu mir so, was machst du denn eigentlich? Und ich würde jetzt antworten, ja, ich beschäftige mich viel mit dem Thema Trauer, ich begleite trauernde Menschen. Und das würde sofort bei dir hervorrufen, ja, also das ist mir ja auch widerfahren. Und wir haben dann die Fähigkeit, sehr schnell ganz tief zu gehen. Und dann weiß ich nicht, bin ich jetzt hier als Begleiterin, bin ich jetzt hier als Gesprächspartnerin. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, wenngleich ich auch diese Gespräche tatsächlich genieße.
Mag vielleicht auch damit zusammenhängen, ich spekuliere hier jetzt, aber dass auch Trauer vielleicht noch mehr, wie vorhin schon geschildert, jetzt nicht wirklich ein Tabuthema ist, aber dass sie andererseits auch nicht mehr den eindeutigen Platz hat, den sie in anderen Zeiten hatte. Also wenn man jetzt nur mal die Symbolik nimmt, natürlich lässt sich daraus nicht unbedingt etwas auf das Innenleben schließen. Aber es gab Zeiten, da konnte man eben einem Menschen, der vor kurzem einen anderen ihm wichtigen Menschen verloren hat, konnte man das von weitem ansehen, weil er die entsprechende Kleidung getragen hat. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, einfach mal dahingestellt. Aber es war etwas, was da war, was da sein durfte, was seinen Platz hatte. Und in unserer Welt, die ja tendenziell sich in Richtung Fröhlichkeit und Kurzweiligkeit bewegt, fällt es halt schwer, diesen Platz zuzugestehen. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass ja dass manchmal Unverarbeitetes in dem Moment hochkommt, wo dann jemand da ist, der Trauerberatung.
Ich darf es sagen. Ne?
Ja.
Es wird nicht merkwürdig aufgenommen. Hm. Und ich glaube, was du eben mit der Kleidung ansprichst, also wir leben meines Erachtens in einer sehr ritualarmen Zeit.
Ja.
Also diese alten, also wir sehen es ja auch in Traueranzeigen, ne? Also von Beileidsbekundungen am Grab bitten, der Abstand zu nehmen, führt dazu, dass auf der einen Seite stehen die trauernden Menschen und auf der anderen Seite steht die Trauergemeinde und irgendwie ist dazwischen wie so ein Graben. Man kommt nicht mehr miteinander in Kontakt. Da denke ich, es werden neue Rituale gesucht, aber die sind, ich weiß gar nicht, ob man die Rituale nennen darf, sondern das sind rituelle Handlungen. Man lässt Ballons steigen, man macht irgendwelche Handlungen, die auch vielleicht für den Moment haltgebend sind, aber die nicht mehr automatisch von der Gemeinschaft als solches anerkannt werden. Also man muss sich erstmal einfinden und das finde ich manchmal tatsächlich heute schwierig. Ich denke, das wird sich irgendwann in den nächsten Jahren auch wieder ändern. Vielleicht kriegen wir wieder Rituale, in denen wir alle so ein bisschen beheimatet sind. Aber im Moment sind es so rituelle Experimente, nenne ich sie einfach mal, die gemacht werden. Und die schwarze Kleidung, ich erlebe es in der Trauerbegleitung immer wieder, manche tragen noch schwarz. Ja, und manche sagen eben, mein Inneres ist schwarz, aber mein Äußeres soll es nicht sein. Ich möchte auch nicht drauf angesprochen werden. Also es ist sehr unterschiedlich, wie damit umgegangen wird.
Hm. Tja, ja, ein sehr komplexes, vielschichtiges Thema und eines, was du gerade angesprochen hast, was ich dann in dem Zusammenhang für mich selbst auch immer wieder feststelle, obwohl ich keine Verantwortung für zu übernehmen habe, aber ich selbst als überzeugter Atheist sehe da eben auch, dass die Angebote, die Religionen an der Stelle machen, dass die halt häufig schon gut funktionieren auf eine Art und Weise und dass ich bisher wenig kennengelernt habe, was dann aus dem Bereich, in dem ich mich beheimatet fühle, dem tatsächlich irgendwo in einer Form etwas entgegensetzt, weil man muss ja jetzt nicht zwingend an irgendetwas Glauben oder zu jedem Ritual gäbe es sicherlich immer auch Alternativen, die vielleicht genauso gut oder sogar besser funktionieren würden. Aber es ist einfach schön und gerade in schwierigen Situationen ist es halt gut, wenn ich einfach nicht nachdenken brauche, sondern ich mache es halt so, wie es gemacht wird.
Genau. Und das ist zum Beispiel das Thema, das finde ich immer ganz interessant, das Thema Beileidsbekundung. Ne? Mhm. Das wird ja heute zum Teil kaum mehr oder wenige sagen. Wenn ich in Kursen mit Ärzten bin und die erste Frage, wie halten Sie es denn mit der Beileidsbekundung, dann bekomme ich von mindestens 3/4 die Antwort, ja nee, also sowas kann ich nicht sagen, das ist ja auch einfach nur eine Floskel. Und wenn wir dann nochmal tiefer ins Gespräch gehen und wirklich drüber miteinander überlegen, was kann denn die Funktion einer Beileidsbekundung sein? Und die Funktion ist immer, der mir gegenüber ist, der kann das gar nicht verstehen, dass sein liebster Mensch tot ist, der denkt, das ist ein Irrtum oder das kann doch nicht wahr sein. Es ist immer dieses Nein. Und dann sagt der Arzt, mein herzliches Beileid zum Tod Ihres Mannes oder Ihrer Frau oder wer da gerade verstorben ist. Und er ist sozusagen der Erste, der diese Worte ausspricht und der sie wahr macht, der sie, also sind Realisierungshilfen eigentlich. Und ich bin der Meinung, dass immer das eine Floskel ist, wenn ich mich nicht damit verbinde. Wenn aber meine Haltung es ist, mein Gegenüber hat etwas erlebt, was für ihn zutiefst existenziell und erschütternd ist und er tritt in eine neue Lebenssituation, dann kann es keine Floskel sein. Und von daher wäre für mich immer die Ermutigung, ja, sagt, sprecht euer Beileid aus, vielleicht könnt ihr eine eigene Sprechweise dafür finden. Ja. Aber immer da, wo ihr es ernst meint, ist es keine Floskel.
Ja. Ich glaube, also auch aus persönlichem Interesse, da sind wir in einem Themenbereich, mit dem könnten wir zwei jetzt sicherlich sehr gut mehr als den Rahmen einer Podcast-Folge ausfüllen. Da wir aber ja einen anderen Anlass haben und da ich ja auch schon angesprochen habe, wofür du denn noch so bekannt bist, möchte ich es an der Stelle mit dem Thema mal beruhen lassen. Und ja, erzähl doch dann mal von der Aktivität. Ich denke, ein Teil der Hinführung haben wir ja schon dadurch gehört, dass du von deiner eigenen Erkrankung berichtet hast. Ich gehe davon aus, dass das dazu beigetragen hat, zu deinem Engagement.
Genau, ich bin in der Frauenselbsthilfe Krebs engagiert, bin damals auch relativ schnell in diese Organisation gekommen und ja, war sehr lange Entspannungstrainerin in der Gruppe Neuwied, habe mit an krebserkrankten Frauen Entspannung gemacht, habe Sport gemacht. Man sah mich auch nicht als Patientin zwingend, als Miterkrankte, sondern aufgrund meines jungen Alters hatte ich so eine kleine Außenseiterstellung und dann verstarb die damalige Gruppenleiterin und das war so der Punkt, wo ich so dachte, okay, also jetzt musste einfach die Nachfolge antreten. Ich habe diese Gruppenleiterin sehr, sehr gemocht und dann bin ich relativ schnell, also wenn man in einer Selbsthilfeorganisation ist und einigermaßen fit ist, hat man schnell ein paar Pöstchen am Leib, sage ich jetzt
das
mal.
Das kennst du vielleicht. So.
Und ich mag es. Also ich bin jemand, ich engagiere mich unglaublich gerne. Also ich war Landesvorsitzende, ich war Bundesvorsitzende. Was ich wirklich gerne mache, ist, mit Frauen, die an Krebs erkrankt sind, einfach kreativ zu arbeiten, zu gucken, wo kannst du ihnen Impulse geben, dass sie sich nochmal anders erleben, dass sie sich eben nicht nur defizitär erleben als jemand, der jetzt ohne Brust lebt oder vielleicht ohne Gebärmutter oder was immer entfernt worden ist durch die Erkrankung oder sich gar als nur noch krebskrank erlebt. Und das finde ich spannend zu sehen, wie man mit kleinen Impulsen Frauen wirklich nochmal so gut in Kontakt mit sich selbst und gut in die eigene Power reinbringen kann. Und das habe ich mit meinem Team, Vorstandsteam, haben wir alle 2 Jahre ein großes Kreativprojekt gemacht. Und ja, das letzte war eben dieses Stuhlprojekt, worüber wir uns ja auch kennengelernt haben. Ja.
Trotzdem noch mal einen Schritt zurück. Also damit halten wir die Leute ja auch dran, dass wir das Stuhlprojekt noch ein bisschen aufschieben. Du hast ja darüber gesprochen, das Thema hier war die Frauen-Selbsthilfe oder Hilfe zur Selbsthilfe. Jetzt würde ich mal so grundsätzlich unterstellen, dass ja die Tendenz, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, auch Ansätze zuzulassen, Unterstützung zuzulassen, dem einen Raum zu geben, dass ja bei Frauen sicherlich in der Tendenz, nicht grundsätzlich, aber eher noch leichter fällt. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Bedarf bei Männern, auch wenn sie es erstmal nicht zulassen, eigentlich noch größer sein dürfte, weil da ja, denke ich, nach wie vor so ein bisschen die Neigung ist, ach, brauche ich doch nicht, Kokolores da, bin doch. Und die Fallhöhe ist ja dann auch umso größer. Gibt es denn entsprechende Ansätze auch bezogen auf Männer oder ist das schon ein gewaltiges Gefälle, dass euer Verband da ein bisschen noch immer Alleinstellung hat?
Naja, wir heißen Frauen Selbsthilfe Krebs. Das heißt, wir sind eigens für Frauen aus Frauen für Frauen entstanden. Männer haben ihre eigenen Selbsthilfevereine. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Prostata-Selbsthilfe sehe, ne? Also Männer, die an Prostatakrebs erkranken, die haben natürlich auch eine riesig große Organisation. Inwieweit die jetzt, die sind anders aufgestellt, die sind eher, ich sag jetzt mal, ein bisschen technisch aufgestellt. Also die brauchen Informationen, die brauchen gutes Informationsmaterial und die gehen irgendwann wieder so in ihr Leben zurück. Dann gibt es natürlich bei der Frauenselbsthilfe, gibt es eben auch die Männer mit Brustkrebs. Das ist, finde ich, ein ganz interessantes Thema. Ungefähr 70.000 Menschen erkranken, 70.000 Frauen erkranken jährlich an Brustkrebs. Hast du eine Ahnung, wie viele Männer jährlich an Brustkrebs erkranken in Deutschland?
Also nein, habe ich nicht. Und bis vor 2 Minuten, also ich gut möglich, dass ich schon gehört habe, aber wenn mich da jemand gefragt hätte, gibt's das oder nicht, da hätte ich zumindest erst noch mal kurz überlegt und hätte jetzt nicht so aus der Pistole geschossen gesagt, dass das überhaupt auch ein Thema für Männer ist.
Und also tatsächlich ist es ein Thema. Also man sagt, also die Zahlen, die ich gerade nenne, sind vielleicht jetzt statistisch nicht bewiesen. Zwischen 500 und 700 Männer erkranken pro Jahr in Deutschland an Brustkrebs. Und das kannst du dir vorstellen. Da tastet so ein Mann einen Knoten. Wo muss er hin? Zum Gynäkologen oder Gynäkologin. Kommt ins Wartezimmer. Also zunächst mal wird man denken, der ist der Kindsvater von einer Schwangeren oder er ist der Partner. Und dann muss er halt eben einfach in einer Arztpraxis, also wo er sich noch fremder als fremd fühlt. Und das ist einer der Gründe gewesen, warum die Frauenselbsthilfe Krebs, ich würde mal sagen, dass es 15 Jahre her ist, einmal einen Aufruf gemacht hat, ob es Männer mit Brustkrebs gibt, die zu einem Wochenende kommen wollen. Und daraus ist dieses Netzwerk entstanden, dass im Moment, ich würde mal sagen, so 80 bis 100 Männer, die treffen sich nur virtuell, einmal im Jahr in Präsenz, aber die sind deutschlandweit vertreten. Ja. Und das ist finde ich, ein total wichtiges Netzwerk und ja, also wie gesagt, virtuelle Treffen sind das, aber es sind halt auch nicht so viele.
Ja, klar. Gut, aber das soll jetzt auch wirklich nur ein Nebenschauplatz sein, aus dieser Neugier raus. Ja, ich glaube tendenziell das Thema Selbsthilfe, wenn es da Statistiken gibt, ich denke, und das ja ist durchaus auch, es ist nicht gut so, aber es tut sicherlich gut. Frauen neigen, glaube ich, eher dazu, das zuzulassen und zu sagen, das mache ich und das tut mir gut. Es würde den Männern, glaube ich, gut anstehen, wenn sie auch mehr dazu in der Bereitschaft zeigen würden, zu sagen, ich habe hier ein Problem und damit lasse ich mir auch auf unterschiedlichen Wegen helfen. Und die Wege der Hilfe, du hast es vorhin schon angedeutet, also jetzt nähern wir uns dann doch langsam an, die sind ja ganz oft, ich denke, jeder, der mal genau in seine eigene Historie reinschaut, der wird ja auch oft genug feststellen, dass es nicht immer die zielgerichteten Dinge sind, die das Leben verbessern oder die zu einem Durchbruch führen oder sowas auch immer. Das ist ja häufig ganz eigenartig. Es sind Zufälle, es ist die richtige Begegnung im richtigen Moment. Es kann ein Wort sein, was in ganz anderem Zusammenhang ausgesprochen wird, was plötzlich zu einer Veränderung oder zu einer Erkenntnis führt. Und ich denke, wir müssen jetzt nicht so in der Tiefe auf die klassische Arbeit der Selbsthilfegruppe, wo sicherlich viel Austausch dazugehört, wo ich mir vorstelle, dass da einiges an Coaching dazugehört. Aber dann lass uns doch tatsächlich mal in die Richtung wandern, die du schon angedeutet hast, dass da auch Kunstprojekte schon seit langer Zeit auch eine Rolle gespielt haben. Wie ist es denn dazu gekommen? War das schon, als du in den Verband reingeraten bist, ein Teil davon, oder war das mit einer Initiative von dir?
Das war auf jeden Fall mit einer Initiative von mir, wobei ich bei diesem ersten großen Kunstprojekt sagen muss, da gab es in unserem Vorstand eine Künstlerin, also die wirklich auch eine echte Künstlerin war. Also ich bin ja so eine Hausgemachte. Und die hatte damals ein Projekt vorgeschlagen, das hieß Klagen und Jubeln, alles hat meine Zeit, alles hat eine Zeit. Und ich fand das interessant. Die hat Kästen, die waren 40 mal 40 groß, also muss man sich vorstellen, nicht so klein, 7 Zentimeter tief. Und hat dann gesagt, dass in jeder Gruppe, also Frauen-Selbsthilfe ist ja in regionalen Gruppen organisiert, dass in jeder Gruppe gemeinsam geschaut werden soll, was in der Erkrankung gab Anlass zum Klagen und was war das Schwarze, das Düstere, das Schattenhafte und was war vielleicht auch das, was mich ins Helle geführt hat, was der Gewinn war, wie man heute sagen würde. Und daraus sind 100 Kästen entstanden. Und hier in Neuwied gab es den Herrn Mock, der war damals von der Theaterschule. Und der hat da draußen eine richtige Klage- und Jubelmauer gebaut, die dann auch im Heimathaus damals mit einer großen Vernissage ausgestellt wurde. Das war das erste Projekt. Die anderen fasse ich jetzt nur zusammen. Wir haben in Anlehnung an Niki de St. Phalle haben wir Nanas gemacht. Wir nannten sie FSH-Nas, da ging es drum, dass man mit all seiner Versehrtheit trotzdem eine pralle Nana sein kann. Die sind unglaublich berührend gewesen, diese Kunststücke, die da sind zum Teil so große Nanas entstanden.
Vielleicht schilderst du noch mal kurz, weil ich glaube, es ist nicht völlig selbstverständlich, dass jeder da ein Bild auch vor Augen hat, dieses Künstler, dieser Künstlerin, oder? Ja.
Also
bei dem Namen Fall, da.
Niki de St. Phalle ist eine französische Künstlerin, die tatsächlich, und vielleicht haben die Zuhörer, Hörerinnen sie vor Augen, die hat so lebensgroße, pralle Frauen gemacht, die, also diese Nana steht ja für, ich weiß jetzt tatsächlich die genaue Übersetzung nicht mehr, aber es stand eben für pralle, handfeste, im Leben stehende Frau, die sich mit allem zeigt, was sie ist. Also die sich eben nicht versteckt. Und diese Figuren sind sehr bunt, werden auch immer wieder irgendwo ausgestellt. Und mich haben diese Figuren unglaublich fasziniert. Und ich dachte, die haben ja dann auch große Brüste oft. Und ich dachte so, Das wäre total wichtig, einfach auch darzustellen, dass es die auch nur mit einer Brust geben kann und dass sie trotzdem ganz lebensfroh und aktiv und ja auch begehrenswert sein kann. Und wir machen das immer so, dass wir dann einen Wochenendworkshop machen, wo das gezeigt wird. Also wir sagen dann nicht so, jetzt seht mal zu, dass ihr das hinkriegt, sondern es gibt immer einen Wochenendworkshop, wo Frauen dann auch miteinander arbeiten. Und das wird dann immer irgendwo ausgestellt, also an irgendwelchen Krebskongressen oder so. Ein anderes Kunstprojekt, woran ich auch gerne zurückdenke, wir haben so Wunschfahnen gemacht. Es gibt ja diese tibetanischen Gebetsfahnen, ja, daran so ein bisschen orientiert. Da sind 500 unfassbare Seidenfahnen entstanden, die wir dann in Speyer durch die Fußgängerzone aufgezogen haben und Menschen dann auch stehen geblieben sind und sich interessiert haben. Also die dann auch so ein Gespür kriegen, Selbsthilfe heißt eben nicht nur sprechen miteinander über das, was schwer ist, sondern sich auch wieder in die Leichtigkeit, in die Lüfte zu bewegen. Ja, und ein Buchprojekt haben wir gemacht, da habe ich Frauen die Frage gestellt, was bedeutet dir Zeit angesichts der Diagnose Krebs? Wie hat sich dein Zeitempfinden verändert? Und jede Frau hat 4 Seiten bekommen, die sie dazu gestalten musste. Es sind 28 Bücher draus geworden, die unglaublich sind. Daraus haben wir ein Gesamtbuch gemacht, also Auszüge, Best of. Und ein weiteres Projekt, dann komme ich zu dem jetzigen Projekt, das war Lebenslust. Mhm. Lebenslust trotz Krebs. Und da hat jede Gruppe die Aufgabe gehabt, anhand eines Begriffes einen 2-minütigen Lebenslust-Clip zu machen. Und ja, die habe ich dann zusammengeschnitten, auch wieder Best of. Dafür haben wir auch von der Malu Dreyer einen Preis bekommen, die das toll fand.
Also Clip jetzt im Sinne von
Videoclip.
Von,
Zwei Minuten. Es durfte nicht länger als 2 Minuten sein. Ne? Ja. Und der große Clip, wo dann der Best-of-Clip, also Best-of hört sich irgendwie an, als hätten wir eine Wertung gemacht. Wir haben einfach geguckt, was passt jetzt gut da rein. Und das hat Spaß gemacht. Wir in Neuwied hatten das Thema Gummistiefel und sollten uns überlegen, was haben Gummistiefel und Lebenslust miteinander zu tun. Und dann haben wir aus der Gruppe alle Gummistiefel angezogen, sind an den Anleger, an den Rhein gegangen, haben mit den Füßen im Wasser gepaddelt. Ich habe erst nachher gesehen, dass man das nicht darf. Aber ich hatte auch ein Handtuch über das Verbotsschild gehackt. Also,
dann darf man ja.
Dann durfte man das. Ja, und jetzt das letzte Projekt war eben das Stuhlprojekt.
Ja. Noch ganz kurz vorher, um die Spannung noch hochzuhalten. du hast jetzt schon von ein paar Projekten gesprochen. Buchprojekte spielen ja aber auch in deinem Leben unabhängig von der Selbsthilfe eine Rolle. Du hast ja selbst mehrere Fachbücher bereits verfasst. Auch das ja keine Selbstverständlichkeit, selbst vor diesem schon geschilderten Hintergrund. Wie ist das entstanden und was ist die Expertise, die dafür sorgt, dass du in der Lage bist, sowas zu tun?
Ja, das ist spannend. Also meine Diplomarbeit beispielsweise, dafür habe ich einen Hochschulpreis bekommen und dann habe ich eine Anfrage bekommen, ob man die veröffentlichen kann. So, das war so mit die Erstveröffentlichung. Dann wurde ich gefragt, ob ich für ein Hospizlexikon Begriffe schreiben kann. Und irgendwie habe ich immer gedacht, ich kann das. Es ist okay. Ja, und dann hat es sich irgendwie tatsächlich so immer wieder ergeben. Dann habe ich halt die Dissertation gemacht, die veröffentlicht worden ist auch. Dann gab es immer mal wieder eine Anfrage hierzu, was zu schreiben, dazu was zu schreiben. Und das letzte Buch, das ist letztes Jahr im Herbst, glaube ich, gewesen oder im Frühjahr, ich weiß es nicht, das war Wenn das Leben am Tod zerbricht. Also da geht es auch wieder um Trauer. Aber auch für Palliativbücher, Artikel, einzelne Artikel. Und ich merke, ich schreibe gerne. Also aktuell mache ich gerade mit meinem Doktorvater und Freund ein Buch. Rilke hat nächstes Jahr 100. Todestag. Und den wollen wir ehren und sind im Moment, der Titel wird lauten, Leben mit dem Unsagbaren, mit dem Unsäglichen. Und da wollen wir eben schauen, was können wir aus Rilkes Texten für das Thema Trauer lernen? Wie kann man mit Trauernden mit diesen Texten arbeiten? Und das ist ein total spannendes Projekt.
Ja, und offensichtlich eins, was dann nochmal eine, ja, nicht völlig andere Richtung geht, aber was wieder einen neuen Zugang auf jeden Fall absolut zu einer bekannten Thematik.
Weil das habe ich tatsächlich bislang noch nicht gehabt. Und heute, Trommelwirbel, hat der wunderbare Kollege Rainer Siemader eine Anfrage bekommen, ein Buch zu Fragen, die trauernde Menschen haben, zu schreiben. Und er hat gesagt, er schreibt es mit mir. Und fragte mich heute an. Und ich dachte, yay! Also ich arbeite eh gerne mit ihm zusammen, aber auch das stelle ich mir spannend vor, einfach mal so Fragen, die Trauernde haben, zu sammeln und dazu was zu schreiben, in Form eines Sachbuches auch, ne, das auch für begleitende Handwerkszeug ist.
Ja. Gut, dann wollen wir doch jetzt langsam mal zum Anlass kommen.
Ich mache jetzt noch einen ganz mini kleinen Werbeblock. Ich bin auch Herausgeberin eines Fachmagazins, das heißt Leitfaden mit D, also Leitfaden, Fachmagazin für Krise, Leid, Trauer. Erscheint viermal im Jahr unter bestimmten Themenschwerpunkten und jetzt ist das neben dir dann eigentlich das dritte Schöne heute, dass der Pater Anselm Grün mir heute Morgen einen Artikel geschickt hat für das Heft, das sich mit dem Thema Macht und Ohnmacht in der Krise beschäftigt. Und das fand ich toll, weil ich meine, so jemand wie Pater Anselm Grün, der läuft einem ja auch nicht jeden Tag über den Frühstückstisch.
Nicht wirklich, nein. Also das spricht auch nochmal für dich und für diese, ja, ich denke, ohne die positive Ausstrahlung, die du in all das einbringst, würden solche Begegnungen wahrscheinlich auch nicht in dieser Form stattfinden oder nicht so solche Früchte tragen.
Wobei dieses hat einen, also ich bin nicht alleiniger Herr, ich bin geschäftsführende Herausgeberin mit zwei weiteren Kollegen, aber wir haben ein ganzes Herausgeberteam und den Pater Anselm Grün hat ein wunderbarer Kollege von mir eingeworben.
Sehr schön. Tja. Ja. Ja, und im Rahmen und in Folge der bereits angesprochenen Kunstprojekte, da gab es dann, also inzwischen stand das irgendwie im Zusammenhang auch damit, dass du dich aus der Führungsrolle in dem Verein dann auch zumindest etwas rausgezogen hast. Ich denke, so, also da müsste man schon sehr radikal vorgehen, wenn man da den Bezug komplett kappen wollte und wenn man die Schicksale da lange Zeit bestimmt hat, dann bleibt man, wenn nicht irgendwas sehr Unvorhergesehenes passiert, sicherlich dem Verein, der Gruppe dann doch auch noch verbunden. Aber stand dieses Projekt dann doch ein bisschen damit auch in Zusammenhang, dass es da für dich dann einen Wechsel gab der Positionen?
Ja, tatsächlich, weil das Thema Platz hat mich natürlich beschäftigt. Ich war jetzt über 30 Jahre in der Selbsthilfe, 20 Jahre davon in Führungspositionen und habe gedacht, so das Thema Platz beschäftigt mich schon sehr, also auch jetzt mit zunehmendem Alter, ne? Also dass man wirklich drüber nachdenkt, so welche Plätze will ich eigentlich noch besetzen. Und ich hatte das Stuhlprojekt vor 6 Jahren schon mal vorgeschlagen, da haben meine Mitkolleginnen irgendwie sie sahen das nicht und ich bin dann auch nicht jemand, der das durchsetzt auf Biegen und Brechen, weil ich glaube wirklich, alles hat seine Zeit. Und als ich es jetzt vorschlug und sage, ich würde das gerne machen als wirklich Abschlussprojekt, waren alle begeistert, konnten gut mitgehen. Und die Frage, die sich halt eben damit verbunden hat, ist, wenn du an Krebs erkrankst, verlierst du ja zunächst einmal so deinen dir angestammten Platz im Leben. Also plötzlich aus den drei Worten, sie haben Krebs, wird die Krebspatientin. Und da treten irgendwie alle Rollen hinter zurück. Und du bist ein bisschen heimatlos auf einmal. Und ja, dann war die Frage, welches Symbol kann man für den Platz nehmen? Und dann kam das sehr schnell das Bild des Stuhles. Dann haben wir von einer Musikgruppe am Bodensee, haben wir 50 Stühle zur Verfügung gestellt bekommen, weil die ihren Proberaum räumen mussten. Des einen Freud ist des anderen Leid. Und so hatten wir gebrauchte Stühle. Das war uns wichtig. Wir wollten keine neuen Stühle kaufen, weil wir auch alle, wenn wir an Krebs erkranken, schon ja Lebensspuren haben, wie diese Stühle eben auch. Ja, und dann haben wir mit einem Workshop die Frauen in das Thema eingeführt, mit einem Online-Workshop, mit einer Künstlerin zusammen oder zwei Künstlerinnen, Charlotte Pohle und Ute Hartmann. Und dann gab es beim Rasselstein ein Wochenende, wo wir mit den Frauen die Stühle gestaltet haben, die dann halt eben auch so den Weg der Erkrankung dargestellt haben und diesen neuen Platz, den man sich im Leben auch wieder erobert hat. Unglaublich, die wurden dann mit einer Vernissage im September vorgestellt. Da waren 200 Leute beim Rasselstein. Das war ganz, ganz intensiv, ganz toll.
Ja, vielleicht schilderst du vorher nochmal dieses Workshop-Wochenende, also so, weil du bist natürlich jetzt tief im Thema drin für den Außenstehenden. Also da kam ein Transporter, in dem 50 gleiche, also zumindest handwerklich gleiche, die waren ja schon ein paar Tage alt, von daher sahen die sicherlich alle nicht mehr komplett identisch aus. Holz ist ja auch so ein Werkstoff, der schon automatisch ein bisschen individualisiert ist. Und die Aufgabenstellung für die 50 beteiligten Frauen, oder Aufgabe, also das Ziel der Sache war, dass jede eine Gestaltungsform suchen durfte, indem sie die Thematik, welchen Platz nehme ich ein, in irgendeiner künstlerischen Form bearbeiten konnte. Und das ist dann im Rahmen eines gemeinsamen Wochenendes geschehen, wo diese 50 Beteiligten mit etwas Begleitung dann auf dem Areal des neuen Kunstvereins Mittelrhein, in dessen Räumen wir ja auch gerade hier aufnehmen, stattgefunden hat. Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden. Vielleicht noch einen Schritt davor. An diesem Online-Workshop haben wir natürlich auch vorgestellt, welche Materialien zur Verfügung sind. Jetzt haben wir zum Beispiel Frauen gehabt, die gesagt haben, die sind Pink Paddler, die dann gesagt haben, also Pink Paddler, das ist eine Bewegung für brustkrebserkrankte Frauen, weil Paddeln sehr gesund ist. Und die sagten, ich will ein Paddel in meinem Stuhl verarbeiten. Also alles, was außerhalb der Riesenliste von Materialien, die wir hatten, gebraucht wird, musste mitgebracht werden. Und die Stühle, die entstanden sind, es wurden zum Teil Stühle zersägt. Es wurden Schraubzwingen dazwischen gesetzt. Diejenige, die das zersägt hat, die hat gesagt, mir ist deutlich geworden, dass mein neuer Platz einfach größer sein muss. Ich habe mich vorher immer ganz eng gemacht. Ich wollte immer unsichtbar sein und nicht stören. Und jetzt spüre ich möchte einfach mehr Raum einnehmen und dafür brauche ich mehr Platz. Manche haben den Stuhl auseinandergelegt und wieder anders zusammengebaut, als er vorher war, um zu zeigen, nichts ist mehr so, wie es vorher war und trotzdem habe ich einen Platz. Also ganz, ganz unterschiedliche Stühle und also wenn man sich dieses Werkstattwochenende vorstellt, es waren 28, 29 Grad. Wir haben draußen gearbeitet, wir haben drinnen gearbeitet, wir haben in unterschiedlichen Räumen gearbeitet. es war sehr, sehr besonders. Und ich hatte ja auch vor, einen Stuhl zu machen, aber weil ich so viel in Gesprächen war und so viel zugehört habe, hat mein Stuhl am Ende nur ein T-Shirt angezogen bekommen. Ich fand ihn trotzdem sehr schön.
Das Gute an moderner Kunst, die kann auch mal schnell gehen.
Ja, und ganz zum Schluss für die Vernissage haben die Frauen dann noch eigene Texte verfasst. Und das, was ich jetzt schilderte, dass ich viele Gespräche geführt habe, das hat dazu geführt, dass ich gedacht habe, das darf nicht verloren gehen, das muss gesichert werden. Und daraus ist dann die Idee entstanden, ein Buch zu machen, das sich damit beschäftigt, welche Reise Frauen auch antreten, wenn sie die Diagnose bekommen. Und dieses Buch gibt es jetzt seit 18. Januar. Reise mit Mut.
Ja. Und das heißt, auch da wieder, also es ist ja schon oft verblüffend, wie sich die Dinge dann auch etwas glücklich fügen. Also sprich, die Absicht, dieses Buch entstehen zu lassen, ist eigentlich dann erst im Prozess oder ja, im Grunde beinahe nach dem Prozess entstanden. Ihr hattet aber glücklicherweise schon dafür gesorgt, dass das Wochenende entsprechend sorgfältig dokumentiert ist, so dass es jetzt auch möglich ist, das Buch entsprechend zu bebildern, auf eine lebendige Art und Weise. Also nicht nur mit den fertigen Werken, sondern auch mit Darstellungen davon, wie sie entstanden sind, was dem Ganzen, ja, es ist einfach, ich habe es ja schon durchblättern dürfen, es ist sehr hochwertig, es ist sehr schön, es ist, ja, es macht einfach Spaß, es anzuschauen, und ich denke, das ist gerade in so einem Zusammenhang halt auch wichtig. Natürlich ist das auch eine Entwicklung, die stattgefunden hat. Früher war die Tendenz von solchen Dingen, dass da immer schon so eine bleierne Schwere erstmal drüber lag. Und aber das ist ja eben, wie du schon mehrfach jetzt geschildert hast, das ist ja nicht alles. Auch die hat ihren Platz, aber das andere hat genauso seinen Platz. Und da ist, denke ich, so ein gelungenes Buch, dass diese Vielseitigkeit schon einfach beim ersten Durchblättern ausstrahlt, extrem passend. Und da ist ja noch, also einerseits sind da diese Schilderungen, es sind auch, sind es Porträts oder Gespräche mit den
Gesprächsauszüge, so Fragmente, Gedanken, die hatten. Ich habe die einfach immer aufgeschrieben, also in Stichworten, und zum Teil haben die dann selbst diese Stichworte nochmal komplettiert, weil es gab einfach so ganz, ganz viele Gedanken an dem Wochenende. Und da, ja, wie ich schon sagte, diese zu sichern, das war unglaublich wichtig, glaube ich.
Und dann ist aber da ja auch noch eine Art Glossar, kann man es, glaube ich, nennen. Aber das ist jetzt nicht so ganz klassisch, sondern da sind ja auch viele Begriffe drin, die man jetzt in einem Lexikon zum Thema nicht unbedingt finden würde. Vielleicht magst du, weil das ist ja durchaus auch umfangreich, vielleicht magst du auch das noch kurz schildern.
Naja, es gab oder es gibt in der Selbsthilfe immer wieder Themen, die Frauen benennen. Also es wird zum Beispiel gesagt, sowas, und dann diese ganzen Entscheidungen, die ich machen will. Also wissen wir, der Begriff Entscheidung ist ein zentraler Begriff in der Erkrankung. Oder Frauen sagen so etwas wie, ich habe das erste Mal in meinem Leben meine Komfortzone verlassen müssen. Also wir haben, also wir drei Autoren, Sabine Zwerlein-Rockenfeller und Rainer Siemader, wir haben Begriffe gesammelt, die uns begegnen in der Auseinandersetzung mit der Krebserkrankung. Und ich glaube, wir hatten 100 Begriffe und haben dann, ich habe sie nie gezählt, aber ich denke, dass es so 50 Begriffe sein werden. Und da haben wir unsere Gedanken zu fließen lassen. Also was bedeutet jetzt eine Entscheidung finden? Es ist aber auch sowas wie fuck you. Mhm. Also auch da, ja. Also wir haben nicht immer nur eine reine, ästhetische, schöne Sprache, sondern manchmal gibt es eben auch so dieses Derbe, was sagen wir so. Oder Krebs ist scheiße, steht auch ein Artikel drin im Buch. Und ich finde, Das macht das Closar aus, dass es sehr nah an den erkrankten Menschen dran ist, dass es sehr nah an ihren Themen ist. Aber wir wollten nicht nur beschreiben, wir wollten auch Impulse und Reflexionen geben. Und deswegen sind am Ende eines jeden Begriffes sind Impuls- oder Reflexionsangebote.
Ja.
Und das macht das Buch, glaube ich, besonders. Und das war das auch, was den Verlag irgendwie dann überzeugt hat, weil es ist ein Nischenprodukt eigentlich, in der Form gibt es so kein Buch. Also ich sage jetzt mal nicht, dass es mir bekannt ist, also wer weiß, nicht, dass jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, ich habe was Ähnliches. Also nicht, dass es mir bekannt ist und deswegen haben wir auch einfach einen Verlag gefunden, der das Risiko eingegangen ist.
Ja, und es scheint ja ein überschaubares oder ein beherrschbares Risiko gewesen zu sein, denn zumindest die erste Auflage hattest du mir anlässlich der feierlichen Buchvorstellung, die vor wenigen Tagen auch hier in der Arthothek stattgefunden hat, gesagt, es wird schon nachgedruckt, denn die erste Serie ist tatsächlich schon verkauft. Wer jetzt, ich hoffe, wir haben die Zuhörer und Zuhörerinnen neugierig genug gemacht, dass sie auch finden, dass sie das gerne haben möchten. Wo es ist im allgemeinen Buchhandel überall erhältlich und ich werde auch den Titel in die Shownotes reinstellen, sodass man das auch finden kann. Aber vielleicht sagst du ihn trotzdem nochmal.
Also der Titel ist Reise mit Mut. Mein Platz im Leben nach der Diagnose Krebs.
Ja, und der Kostenpunkt ist?
35 €. Und das ist eine gute Investition in den Kraftquellenhaushalt.
Das hast du sehr schön gesagt. Wir machen jetzt hier eine grobe Zäsur. Wir waren ganz am Anfang, also es ist ja immerhin der Neuwied-Podcast und natürlich ist dein Bezug dazu auch der, dass du ja den dann doch Großteil deines Lebens auch hier verbracht hast.
Über 50 Jahre.
Ja, und also der Weg nach Holland, den hast du sicherlich hier und da nochmal gesucht, aber nicht dauerhaft mehr und ja, ein bisschen, naja, wir sind ja immerhin auch...
Ich fühle mich als Neuwiederin.
Auch dicht am Wasser hier. Aber dann hast du ja auch sicher einen Lieblingsort hier in der Stadt Neuwied.
Also tatsächlich der Schlosspark. Tja. Also es ist unglaublich. Ich bin so gerne im Schlosspark und ich bin so gerne im Engerserfeld. Das sind die zwei Orte, die mag ich einfach. Ich liebe den Rhein. Der Rhein ist für mich tatsächlich eine Kraftquelle. Ich mag es, da am Rhein zu stehen, zu gucken, dem Treibholz zuzuschauen, zu sehen, wie sich der Spiegel des Rheins hier und da verändert. An einem Tag kann man auf so eine Insel gehen, weil trocken ist und am nächsten Tag willst du wieder dahin gehen, dann ist Wasser drüber. Ich finde es einfach toll. Ich lebe gerne in Neuwied.
Ja. Naja, damit setzt sich hier der absolute Spitzenreiter weiter vom Feld ab. Also der Schlosspark ist ganz offensichtlich hier bei den Menschen, die in Neuwied leben, extrem beliebt. Und er ist ja einfach auch wunderschön. Mhm. Und vielleicht könnte es helfen, aber das ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Ich denke, es sind nur noch wenige der Exemplare übrig geblieben, die damals aus den Vereinigten Staaten mit hier gelandet sind. Aber da könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen schauen, wo kann man auf eine passende Art und Weise zu einer Art Aufforstung beitragen, damit es auch zukünftigen Generationen genauso geht wie uns heute. Denn ja, bei Bäumen muss man halt ein bisschen länger vorsorgen. Die wachsen nicht innerhalb von 14 Tagen.
Also ich glaube, da gibt es tatsächlich so Menschen, die sich gut darum kümmern. Ich habe jetzt einen Vortrag gehört von Tim Uhlenschlager, der also eben auch so über den Baumbestand und sowas auch gesprochen hat. Und ich glaube, es gibt immer Menschen, die sich genau um das kümmern, was dran ist. Und es gibt niemals Menschen, die sich um alles gleichermaßen kümmern können. Und das ist eben so, finde ich, dass das Gute am Menschsein. Es gibt immer welche, die sich kümmern um etwas.
Ja. Peter Dümmler ist derjenige, der sich darum kümmern wird, dass die Aufnahme, die wir jetzt hier langsam zu Ende bringen, nachher auch wieder richtig gut klingen wird. Ich kann ihm gar nicht genug danken, weil er macht das komplett ehrenamtlich und ich gebe mir zwar immer Mühe, die Sachen so aufzunehmen, dass sie von vornherein schon halbwegs die technischen Voraussetzungen erfüllen, aber er ist derjenige, der dem Ganzen dann nochmal den Schliff gibt, damit es nicht nur inhaltlich Spaß macht, das hier anzuhören. Von daher die Empfehlung an jeden, der irgendwelche Aufgaben im Bereich Tonmischung, Tonaufnahme, Musikgestaltung, Sprachaufnahme, was auch immer hat. Merlin Sound in Neuwied-Heddesdorf mit Peter Dümmler ist die Adresse, die da empfehlenswert ist. Und wenn es hier zwischendurch mal Nebengeräusche gegeben hat, die man jetzt nicht ohne weiteres rausbekommt, das liegt daran, dass hier in der Artothek gerade schon wieder die nächste Ausstellung vorbereitet wird. Auch das ein Ort, den ich immer wieder empfehlen kann und der dieser Stadt sehr, sehr gut tut. Gibt's von dir noch etwas, also das Lob hast du jetzt schon ausgesprochen, noch irgendetwas, was für dich, abgesehen vom Schlosspark, Neuwied ausmacht, wo du sagst, das ist das Besondere und deshalb bin ich so gerne hier? Fällt dir da spontan noch was ein?
Naja, spontan fällt mir einfach ein, dass es unglaublich viele Menschen in Neuwied gibt, wo mit denen es eine große Freude ist, sich zu unterhalten. Dazu gehörst du zum Beispiel, sage ich jetzt an der Stelle wirklich von ganzem Herzen. Ich finde, wir haben ein bezauberndes Schlosstheater. Wir haben die Buchhandlung Wangler, die ich über alles liebe, neben dem Elisabeth-Krankenhaus, wo ich so denke, oh, wie schön, dass du da deine Bücher bestellen kannst und am nächsten Tag sind sie da. Ich mag Rommersdorf unglaublich gerne. Da gibt es die Ute Hartmann mit Inflagranti, die da jedes Jahr auftritt. Ich könnte jetzt eine weitere 30 Minuten über die Schönheit von Neuwied sprechen. Und manchmal ist Neuwied auch ein bisschen verschlafen. Und auch das mag ich.
Dem ist, glaube ich, in dieser Episode erstmal nichts mehr hinzuzufügen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Eigentlich müsstest du ja schon einen Koffer packen, aber da haben wir wohl eine gewisse Parallele. Du verreist morgen und ich bin auch so jemand. Ich kann das immer erst dann machen, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
Wenn es dran ist.
Das war's. Mit Dr. Silvia Brathuhn. Einmal darf ich den Doktor dann doch noch anbringen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir eine gute Reise und tschö, Sölde Klaasens Rainer.
Danke.
Wir kennen eine Erdjochung, wären wir um den Kopf bei uns. Keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Erste. Ob der Dünnste oder der Fetzte, bei uns ist jeder der Erste.